Mein Name ist Duri Bonin und das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwältin». In diesem Podcast möchte ich mich näher mit dem Königsbeweis im schweizerischen Strafprozess auseinandersetzen, dem Einvernahmeprotokoll. Aus unserem Leben und unserer Kommunikation an sich glauben wir, dass wir Aussagen richtig verstehen. Und trotzdem muss man wohl konstatieren, dass man laufend aneinander vorbeiredet. Also bereits Sprache an sich ist keine exakte Wissenschaft, wie man etwas zum Ausdruck bringt. Und das Verständnis, so wie es beim anderen, beim Empfänger ankommt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Jetzt für die, die noch nie in einer Einvernahme bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft dabei waren, kurz die Erläuterung, wie dort Einvernahmeprotokoll, also Protokoll ist das Niedergeschriebene, was dort gesagt worden ist, wie die zustande kommen. Wichtig ist zu wissen, dass das kein Wortprotokoll sind. Also da werden nicht Aussagen aufgenommen und im Nachhinein transkribiert oder wörtlich mitgeschrieben. In unserer Strafprozessordnung, das sind Spielregeln für einen Strafprozess, dort ist im Artikel 78 Absatz 3 festgehalten, dass man Fragen und Antworten grundsätzlich nicht wörtlich protokollieren muss, sondern das auch wie kann zusammenfassen. Die Strafverfolgungsbehörde sei jedoch verpflichtet, die entscheidenden Fragen und die entscheidenden Antworten wörtlich zu protokollieren. Nur, was im Endeffekt am Schluss von einer Strafuntersuchung entscheidend sein wird, das lässt sich ja nicht ganz so leicht voraussehen. Das, was jetzt in dem Artikel 78 steht, das hat das Bundesgericht in einem Entscheid, beispielsweise aus dem Jahr 2016, bekräftigt. Also der Gesetzgeber hat bei dieser Bestimmung die Intention gehabt, dass der professionelle Ermittler das Wichtigste auswählt, das übersetzt, zu dem komme ich gerade noch zu reden, und so festhaltet. Mit Übersetzen meine ich die Übersetzung, jetzt sagen wir gerade bei uns, vom Mundart in die Fremdsprache, nämlich ins Schriftdeutsche, und Übersetzung auch noch in einem anderen Sinn, nämlich die gemachte Aussage wird ja nicht wörtlich protokolliert, sondern sinngemäss in den Worten vom Vernehmungsbeamten. Das kann näher bei der Person sein, die befragt wird, aber auch weniger näher. Also der es niederschreibt, macht das in eigenen Worten, nimmt er das ins Protokoll auf. Da erlebt man je nach Beamten, der die Untersuchung führt, grosse Unterschiede. Wer noch nie in einer Einvernahme war, bei der Staatsanwaltschaft oder bei der Polizei, mag jetzt das erstaunen, was ich gerade gesagt habe, weil ein Protokolltext gibt ja einen Eindruck von einer zusammenhängenden Schilderung und der falsche Eindruck wird noch verstärkt durch die direkte Rede, also durch die Ich-Form, die verwendet wird. Nach der Einvernahme leitet man dann der befragten Person das Protokoll vor. Der wird es vorgelesen oder sich als selber lesen und sich halt dann auf jeder Seite das Kürzel und am Schluss die Unterschrift anzusetzen und damit zu bestätigen, dass so, wie es im Protokoll steht, dass sie das auch gesagt hat. Jetzt werden natürlich viele Leute sagen, ja, also was hast denn du rein? Das ist ja, sie tut sie am Schluss, kann sie ja nochmal lesen und bestätigen. Entsprechend kann sie sie auch kontrollieren, dass da nichts Falsches steht. Das ist nur bedingt richtig in meinen Augen. Zum einen ist es ja bei dieser Protokollierungstechnik per se schon mal so, dass selbst wenn man sich absolut bemüht, nach einem Höchstmaß an originalgetreuer Wiedergabe von diesen Aussagen strebt, geht ja gleich vieles verloren. Also ist vieles nachträglich nicht mehr zugänglich, was in der Einvernahme selber präsent war. Also wenn man von einem Gespräch nicht alle Fragen hat und nicht alle Antworten und vorhält in den Protokoll nicht ausformuliert werden, dann gehen Aussageteile verloren und das gibt zwangsläufig einen falschen Eindruck von einem Gespräch. Auch ist es ja immer ganz wichtig, mit welcher Fragetechnik, mit welchen Fragetypen, mit welcher Erwartungshaltung nur schon in der Stimme und in welcher Atmosphäre ein Gespräch stattfindet. Auch das sieht man ja aus einem Protokoll nicht. Also die ganze Gesprächsbasis geht verloren. Die Laune vom Vernehmungsbeamten, die Laune von der befragten Person selber. Dann die Frage, wie belehrt worden ist. Hat die Person wirklich auch verstanden? Aus der Stimme würde man die Nervosität erkennen. All das schweigt sich das Protokoll aus. Dann kommt hinzu, dass durch die Art und Weise der Protokollierung dauernd der Redefluss unterbrochen wird. Also die befragte Person gibt eine Antwort, dann ist sehr oft, mal, nicht so schnell, nicht so schnell, wir müssen es abschreiben. Also das Ganze unterbrechen, tut den Redefluss unterbrechen und natürlich beschlägt das auch die Qualität der Aussagen. Abgesehen davon, dass die befragende Person sich nicht wirklich auf die Fragen konzentrieren kann, sondern mehr darauf, wie sie die erhaltenen Antworten ins Protokoll schreiben kann. Dann hängt auch sehr viel davon ab, von der Schreibkompetenz der befragten Person. Wie kann sie tippen? Wie kann sie kurz aufnehmen? Wie kann sie kurz übersetzen? Wie kann sie kurz niederschreiben? Also der ganze Einfluss der einvernehmenden Person auf die Aussagen kann man nicht mehr hinterfragen, kann man nicht mehr kontrollieren. Und eben auch alles Non- und Paraverbale geht verloren. Ich denke da an Gestik, Mimik, Körpersprache, Stimmführung, Stottern, Satzabbrüche. Suggestive Einflüsse auf Aussagen hat es im Übrigen nicht nur in der Frage selber, also in der Formulierung der Frage, sondern auch in der nonverbalen Erwartungshaltung. Beispielsweise Kopfnicken, Kopfschüttern, Ermunterung im Tonfall, Ermahnung im Tonfall. Und man muss jetzt in dem Moment nicht nur an die Einvernahme der beschuldigten Person denken, sondern auch von Zeugen oder auch Auskunftspersonen. Je nachdem, wie die Frage formuliert ist und was sie bereits beinhaltet, ist der suggestive Einfluss auf die befragte Person stärker oder schwächer. Also man erlebt sehr oft, dass Aussagende der Erwartungshaltung vom Vernehmenden gerecht werden. Das ist der sogenannte Pygmalion-Effekt. Und wenn das weggeht, dann fällt nicht bei jemandem überflüssiger Ballast weg, wie unser Gesetzgeber scheinbar meint, sondern damit gehen ganz wichtige Informationen verloren, die überhaupt erst erlauben, uns Äußerungen zu interpretieren. Und das ist ja der entscheidende Faktor in einem Strafverfahren. Der entscheidende Faktor, wo dann ein Richter allenfalls 2-3 Jahre nach dieser Einvernahme die Aussage muss würdigen. Denn, wie gesagt, wenn man Polizei und Staatsanwaltschaft auswählen lässt, was wichtig ist im Hinblick auf die Strafuntersuchung, haben wir mal das grundsätzliche Problem, dass am Anfang einer Untersuchung unglaublich schwierig ist, zu sagen, was ist hinten raus wichtig oder nicht. Und es ist klar, dass die Verteidigung ganz anders als wichtig anschaut, als jetzt vielleicht ein Polizist oder ein Staatsanwalt. Wenn man dann Polizei und Staatsanwalt aussuchen lässt, dann ist dann noch Gefahr, dass die gehen ja mit einer Hypothese in eine Einvernahme hinein, mit einem Grundverdacht, den sie versuchen zu bestätigen oder den sie überprüfen. Und wenn man natürlich die Aussagen immer nur vor dem Hintergrund von dieser Hypothese anlässt, dann besteht natürlich Gefahr, dass man nur das aufnimmt, was einem bedeutend erscheint im Hinblick auf die Bestätigung der Hypothese. Also der Fokus ist primär auf die Bestätigung der Hypothese gerichtet. Und weil sie sowohl Fragende wie auch Protokollierende sind, hast du dabei keine Kontrolle. In jedem angloamerikanischen Länder ist man sich dieser Problematik viel bewusster und dort werden unabhängige Protokollführer beizogen. Also die sind dann bestrebt, möglichst objektiv zu protokollieren, was im Einvernahmezimmer passiert und nicht im Hinblick auf den Nutzen für die Person, die fragt und der Verdachtsmoment nachgeht. Weil eben, was beweisrelevant hinten raus ist, das kann ganz verschieden beurteilt werden. Respektive ist das sehr schwer voraussehbar. Das kann unter Umständen ganz fatale Folgen haben. Sagen wir, ein Protokollierender lässt etwas weg in der ersten Einvernahme, weil es ihm unbedeutend erscheint. Und das Weglassen kann dann später bei der Aussagewürdigung der beschuldigten Person massiv um den Kopf fliegen, weil man dann sagt, ja, wieso hast du es erst in der dritten Einvernahme gesagt? Also du hast es erst so spät gesagt, das hast du erst auf dem Druck von neuen Beweismitteln gesagt und darum ist es unglaubhaft. Tatsächlich hat es die Person vielleicht schon in der ersten Einvernahme gesagt, es ist einfach nicht protokolliert worden, weil es in dem Moment nicht bedeutend erschienen ist. Was eigentlich auch noch ein Grund ist, dass man die Protokollierungstechnik der heutigen Technik anpassen sollte, ist der Einflussfaktor Mensch, wo man zwischen das Geäußerte und das Niedergeschriebene stellt. Also jede Ausfertigung von einem Protokoll ist zwangsläufig auf ein Darstellungsziel ausgerichtet. Auch eben beim höchstmöglichen Bemühen nach Authentizität ist das Protokoll geprägt von dem, wo das niederschreibt und fragt, von der Art und Weise, von der Übermittlung, von der Aussagen. Also man kann sich das nur schon so überlegen. Jeder Polizist, der genau die gleiche Einvernahme durchführt, wird hinten raus ein anderes Protokoll dastehen. Die Tatsache wird von einem Zeugen beobachtet. Das ist ja auch schon ein Interpretationsvorgang. Das ist auch nicht etwas Absolutes, sondern jeder beobachtet anders. Dann versucht er seine Erinnerung an das, was er beobachtet hat, in Wort fassen. Auch das ist ein zweiter Interpretationsvorgang, der auch sehr viel mit der Sprache, der Kompetenz der befragten Person zusammenhängt. Jetzt wird diese Erinnerungswiedergabe von einem Polizeibeamten in einer ganz bestimmten Art verstanden. Also auch das Verstehen ist nicht etwas Absolutes, sondern passiert vor dem eigenen Hintergrund, von der eigenen Erfahrungswelt, auch von der eigenen Verständniskompetenz. Und jetzt der das verstanden hat, versucht das in einem Protokoll festzuhalten. Das ist ein vierter Interpretationsvorgang. Auch das hängt sehr stark davon ab, wie ist er fähig, das Gehörte in Worte zu übersetzen und wie ist er fähig, das niederzuschreiben. Später wird dann das Protokoll vom Staatsanwalt, vom Verteidiger, vom Gericht gelesen. Das sind lauter weitere Interpretationsvorgänge, die dazukommen. Besonders akzentuiert wird dann die Problematik noch, wenn man noch Übersetzungen hat. Jetzt kennen wir ja alle das Buschtelefonspiel aus der Kindheit, wo man sich gegenseitig Sachen der Reihe nach ins Ohr flüstert und dann ganz verwundert feststellt, was hinten rauskommt an Botschaften. Also es muss ja klar sein, dass der Interpretationsvorgang über verschiedene Stufen zu einem bedeutenden Realitätsverlust führt. Und mit der heutigen Protokollierungstechnik tun wir absolut verhindern, dass wir so Fehler später hinterfragen oder überprüfen, also erkennen. Also die Authentizität, die Stringenz und die Plausibilität von einem Protokoll hängt ganz stark von der Sprach- und Verständniskompetenz sowie von der Tippfreudigkeit von der Person ab, wo verantwortlich ist für das Protokoll. Also je sinniger der Vernehmungsbeamte Frage und Antwort bündelt und zusammenfasst, umso stringenter und plausibel erscheinen natürlich dann die Aussagen in diesem Protokoll. Und wenn man dann da zum Beispiel Untersuchungen anschaut von Niederschriften vom Bundestag, wo man ja ein Wortprotokoll erstellt, dort sind 68% der Äußerungen werden bei der Redaktion verändert. Und obwohl man sich bemüht, ein möglichst wortgetreues Wortprotokoll niederzuschreiben. Und eine Untersuchung von Bender Nacke zeigt, dass bei polizeilichen Einvernahmen 25% der eigentlich notwendigen Aussagen unerwähnt bleiben, 13% gar falsch sind und 7% teilweise falsch sind. Also wir machen das Ergebnis von einer Strafuntersuchung sehr stark von einem Faktor Mensch abhängig, wo man dazwischen schaltet. Die Frage hinten raus ist einfach, ist das zugunsten oder zu Lasten der beschuldigten Personen? Es kann in beide Richtungen gehen. Und was für Schlussfolgerungen zieht man daraus für das Aussageverhalten?